Also hat Gott die Welt geliebt. Dieser Vers aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16, der am Anfang des Gottesdienstes gelesen wurde, genannt wurde, das ist schon ein Vers, der sicherlich das ganze Evangelium in einem Vers zusammenfasst. Also hat Gott die Welt geliebt, aber der nur schwer verdaulich ist. Gott liebt die Welt in dieser Art und Weise und wir stehen vor drei Kreuzen, beziehungsweise vor einem Kreuz. Jesus ist gestorben, unser Herr. Wir feiern Abendmahl, wir feiern Karfreitag und unser Herr musste sterben. Was für eine seltsame Feier. Was für ein seltsamer Glaube, was für ein seltsames Christentum, das im Zentrum seines Glaubens eine ganze Menge Blut hat und das auch noch feiert. Also hat Gott die Welt geliebt. Das ist schwer verständlich, das ist wahrscheinlich auch wenig logisch, das ist wahrscheinlich auch etwas, mit dem man wenig anfangen kann. Erlösung könnte vielleicht auch ganz anders aussehen, warum auf diese Art und Weise. Viele sagen, das Christentum ist mir zu blutig, ich kann mit diesem blutigen Gott nichts anfangen. Also hat Gott die Welt geliebt. Was für eine Liebe ist das? Das ist sicherlich eine Art Liebe, die weiß um die geistlichen Realitäten. Nicht um das, was wir uns vorstellen können, nicht das, was wir gerne hätten oder zusammenstricken würden, sondern Gott weiß um diese geistlichen Realitäten und weiß, dass auch selbst im Bankgeschäft Schulden, die gemacht werden, müssen bezahlt werden. Da kann man nicht einfach einen Schuldenschnitt machen. Das, was du dir bei mir geliehen hast, das musst du mir auch zurückzahlen. Das ist so. Das ist in Europa unter den Staaten so und ein Staat, der das gerne erlassen haben möchte, er muss es zahlen. Das ist üblich, das ist ganz natürlich so, das ist logisch. Warum im geistlichen Bereich nicht auch? Schuld, die da ist, muss bezahlt werden. Das ist doch logisch. Wer zahlt für meine Schuld? Möglicherweise ist das auch mit einer Optik verbunden, wenn ich meine eigene Schuld nicht sehe, nicht wahrnehme, nicht wahrnehmen möchte, nicht mir eingestehen möchte, vielleicht eher die Schuld eines anderen sehe, aber nicht meine eigene. Ist ja nicht so groß, was war das schon? Also hat Gott die Welt geliebt. Liebe Gottes bringt das auf den Punkt, bringt das zur Sprache. Unter guten Freunden in Europa muss man doch darüber reden können. Was Deutschland in Griechenland getan hat, was die Griechen sich geliehen haben, ihr hattet halt eine falsche Regierung. Unter Freunden muss man doch so offen reden können, das muss man doch zur Sprache bringen. Wenn Gott unsere Schuld zur Sprache bringt und uns deutlich macht, wie groß unsere Schuld ist, hat das mit Logik nichts zu tun, sondern mit einer offenen Art und Weise, darüber zu reden. Wenn ich sehe, was Jesus erduldet hat und daran messe, wie groß meine Schuld ist, auch wenn ich mich selber für einen ganz tollen Hecht halte, macht das deutlich, wie Gott mich sieht, das zur Sprache zu bringen und zu sagen, so siehst du in meiner Optik aus. Das hat dann mit Liebe zu tun, das nicht zu verschweigen. Dafür eine Lösung zu finden, dafür einen Weg zu finden, dass das aus der Welt geschafft wird. Da muss man doch offen drüber reden. Unter Freunden darf man das doch ansprechen. Wenn man es nicht täte, dann wärst du mir gleichgültig. Lass ihn doch in die Hölle gehen, ist mir doch egal. So wie der lebt, so wie der redet, so wie der sich verhält, für den lohnt sich's doch nicht. Wenn Gott so gedacht hätte, dann müsste man so ein seltsames Fest nicht feiern. dann müsste man sich vielleicht auch nicht all diese merkwürdigen Fragen gefallen lassen. Was habt ihr da eigentlich für einen blutigen Gott? Meine Zeit, hättet ihr nicht anders machen können? Logisch. Was heißt da logisch? Dieser Weg, den Jesus gegangen ist, den er ganz gegangen ist, wo er sogar das betäubende Getränk zur Seite gestellt hat, also den Schmerz, ein ganzes Jahr zu dem Schmerz, zu dem Tod gefunden hat, macht deutlich, dass meine Schuld kein Kavaliersdelikt ist, auch wenn ich manches davon nicht sehe, nicht wahrnehme, nicht wahrnehmen will. Dass Jesus aber auf der anderen Seite sein ganzes Leben für mich gibt, macht mir deutlich, wie viel wert ich ihm bin, macht den Wert meiner Person aus. Eben nicht vor Gott dastehe als irgendein ganz toller Mensch, sondern dass Gott sein Leben, seinen Sohn für mich gibt, macht mir deutlich, dass ich ihm sehr viel wert bin. Und dass seine Freundschaft zu mir wirklich Liebe ist, dass er die Dinge ausspricht und dafür eine Lösung findet. Karfreitag ist die Lösung für unsere Schuld. Dieser Weg ist nötig, Jesus am Kreuz. Jesus ist ans Kreuz gegangen, um für mich zu sterben. Jesus nimmt diesen Weg ganz und gar an. Er schweigt. Er weiß, dass es notwendig ist und geht diesen Weg für mich, ohne Betäubung, ohne Schmerzmittel, ohne all diese Dinge. Wie reagieren wir Menschen? Wir Menschen reagieren wahrscheinlich so, wie die römischen Soldaten reagieren, der natürliche Mensch. Jemand, der Loser ist, der verloren hat, der verurteilt ist, mit dem man seinen Spott treiben kann, der irgendwas gemacht hat und jetzt ist er in meiner Hand. Ich will meinen Spaß haben und wenn es am Quälen eines Menschen ist. Die römischen Soldaten hatten sicherlich manche Rechnung mit den jüdischen Leuten offen. Sie waren dort eingesetzt, wo es immer wieder Aufstände gab. Irgendein Zelot mit irgendeinem Messer im Gewand, der wieder einen römischen Soldaten umgebracht hat, wieder einen Kollegen, meinen Freund. Immer, das war deren Alltag. Sie gingen durch die Straßen Jerusalems und irgendeiner wurde abgemurkst. Dass die mit den Juden eine Rechnung offen hatten, das kann ich mir gut vorstellen. Und jetzt war so irgendein kurioser Jude in ihrer Hand. Und dem haben sie den ganzen Hass gezeigt, die ganze Angst vielleicht auch eines Soldaten, der zwar das Schwert in der Hand hat, aber gegen ein Messer aus dem Rücken. Und so behandeln sie Jesus. Ein wenig Spaß haben, ein wenig diesen komischen Juden deutlich machen, was man von ihnen hält. Du König. Und auf der anderen Seite waren die römischen Soldaten angehalten, für sich und ihre Rüstung zu sorgen. Es wurde ihnen nicht viel mitgegeben. Sie mussten für ihre eigene Ernährung sorgen, sie müssten für ihre eigenen Kleidungssachen sorgen, für die Reparatur ihrer Rüstung, für all diese Dinge. Da gab es kein Geld, keinen Zuschuss, nicht irgendein Sozialamt, was Geld, sondern sie mussten dafür selber aufkommen. Das heißt, wenn sie irgendeinen Gefangenen hatten, dann nahmen sie den aus. Selbst das Plündern war üblich. Also würfelte man, das war wenigstens ein wenig Kollegialität untereinander, wenn du diesen Teil des Stoffes nimmst, nämlich den, man würfelte um das beste Stück, das war üblich. Sie wussten nichts davon, dass im Alten Testament das als Verheißung der Propheten auf den Messias geschrieben steht. Sie hatten für ihre Sachen zu sorgen. Das Einzige, was sie wahrnahmen, guck mal, dieses Unterwäschestück ist ja ohne Naht gewebt, einmal rundherum, eine besondere Art. Wer ihm auch immer das gegeben hat, war also reich, sich sowas leisten zu können. Das wollte man nicht zerreißen, deswegen würfelte man im Besonderen um dieses ganze Stück. Das war besonders wertvoll. In kleine Fetzen zerrissen, das ist viel zu schade. Das sollte einer von uns nur kriegen. Sie wussten es nicht, aber im Alten Testament ist das ein Zeichen des Messias, das um seinen Rock gewürfelt wird. Der Mensch zu Füßen Jesu, er macht seinen Spaß damit, er muss seine Pflicht erfüllen, Es war seine Aufgabe, er bekam einen Auftrag. Ich habe nur meinen Auftrag erfüllt. 70 Jahre Kriegsende, wie viele deutsche Soldaten haben das gesagt? Ich hatte den Auftrag, ich musste das tun. Pflichterfüllung, Spaß haben, ein wenig für sich und sein Auskommen sorgen, musste ich mir wenigstens das nächste Stück Stoff nicht kaufen. Der natürliche Mensch vernimmt von Gott nichts. Paulus macht das deutlich in seinen Briefen. Der natürliche Mensch sieht auf sich das, was er braucht, vernimmt von Gott nichts. Ein gescheiterter Prophet, irgendein kurioser König, man kann ihm noch eine Dornkrone aufsetzen, seinen Jokus mit ihm treiben, niemand bestraft mich. Er kann geschlagen und angespuckt werden, ohne dass ich verhaftet werde. Auf geht's. Diese Juden. Uns wird es nicht besser gehen. Jesus sagt seinen Jüngern einmal, wenn sie mit mir so umgehen, dann werden sie mit euch auch so umgehen. Die ersten 3 Jahrhunderte der Christenheit macht das deutlich. Und es gibt Teile der Welt, eigentlich müsste man fast schon sagen, es gibt nicht nur Teile der Welt, da werden Christen verfolgt, eigentlich müsste man es umdrehen. Es gibt Teile der Welt, da werden Christen tatsächlich nicht verfolgt. Das ist selten mittlerweile. In Afrika werden Christen als Geisel genommen von irgendwelchen. In Syrien werden Christen geschlachtet. Wenn sie mit mir so umgehen, dann werden sie mit euch genauso umgehen. Seid froh und dankbar über jedes Jahr, wo es nicht ist bei uns in Deutschland. Es wird die Zeit wohl wieder kommen, aus welchen Gründen auch immer. Es sind unter dem Kreuz Jesu nicht nur die Soldaten, es sind auch die Frommen. Man wundert sich jedes Mal darüber, wenn man tatsächlich liest in den Evangelien, was die Frommen alles gehört haben, mitgekriegt haben. Sie wussten, dass Jesus gesagt hat, er ist der König der Juden. Sie wussten, dass er gesagt hat, ich bin der Messias. Sie wussten, dass er gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes. Sie wussten, dass er gesagt hat, ich werde den Tempel niederreißen, 3 Tagen aufbauen. Sie hatten gehört von dem Zeichen des Jona. Sie hatten dies und jenes. Sie wussten alles. Später wird es angezweifelt, hat Jesus nie gesagt, nie von sich behauptet. Hier unter dem Kreuz wussten sie alles. Selbst der römische Soldat wusste, der ist tatsächlich Sohn Gottes. Das hat er zwar gesagt, aber ich sehe es tatsächlich. Die Frommen hatten offensichtlich so viel von den Predigten Jesu mitgekriegt und behalten. Du hast doch gesagt, na jetzt mach mal. Die Frommen, viel hatten sie gehört. Man kann unter einer Predigt sitzen und offensichtlich sich dann doch am Tod Jesu freuen, an dem Leid des Messias. Es ist doch interessant. Man kann als Frommer so viel mitkriegen, so häufig unter der Predigt sitzen und es zündet geistlich doch nicht. Ist das nicht seltsam? Ist es nicht seltsam, dass die Frommen, die so viele Predigten, so viele zentrale Gedanken aus zentralen Predigten Jesu mitgekriegt haben und sich daran erinnern können, aber das zum Vorwurf machen, den Messias am Kreuz? Ist doch seltsam. Geht das bei mir genauso? Herr, dass ich von dir so viel höre und es dir auf der ein paar Tage später als Vorwurf ins Gesicht rufe? Gott, du hast doch gesagt, warum denn nicht? Die Frommen, schon eine besondere Art der Menschen. Sie hatten sicherlich vieles gehört von dem, was Jesus gesagt hat, aber hatten es sicherlich auch in ihre eigenen Pläne mit eingebaut. Erlösung, ja. Aber Erlösung in einer Art und Weise, dass er uns von den Römern erlöst. Von den Sünden muss er uns nicht erlösen. Wir sind ja das heilige Volk, sondern von den Römern erlösen. Und schon ist das Wort Erlösung und Messias in eine ganz andere Richtung hineingedreht. Geht mir das auch so? Geht mir das auch so, dass ich das, was Jesus sagt oder die Worte, die Jesus gesagt hat, ich in eine ganz andere Richtung plötzlich drehe, weil ich es mit meinen Ohren höre und nicht mit dem, wie Jesus es gemeint hat? Es wäre ja fatal, wenn es mir als Frommen genauso gehen würde wie den Leuten. Sie können sich an viele Worte Jesu erinnern, und weil sie es in ihrem Herzen anders einsortieren, wird es zum Hass. Aus dem Hosianna wird das Kreuziget ihnen. Aus der Freude, dass der Messias kommt, wird das Wort sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Was für eine Selbstverfluchung. Aber Vorsicht, Gott hat dieses Gebet erhört. Sein Blut komme über uns. Eine Selbstverfluchung des jüdischen Volkes. 1800 Jahre dann aus dem heiligen Land geworfen, das ist eine lange Zeit. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder und unsere Enkel und unsere Urenkel und unsere Ururenkel. Wie viel Urs muss man dranhängen, um wahrzunehmen, wie massiv Gott dieses Gebet erhört hat? Vorsicht, wenn man sich und andere verflucht. Wenn man irgend so ein Wort mal so raushaut. Daher ist es ganz besonders, wenn Gott dann wieder sein Volk zurück in das heilige Land einfügt. Das ist schon ein Messiaszeichen. Wenn Israel wieder Israel ist. Die Frommen, sie kriegen viel mit und verstehen es doch falsch und sind dann diejenigen, die von dem Römer den Tod ihres Messias fordern. Den Mörder, den gib uns raus, den Kreuzige. Die Vorübergehenden. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die gehen vorüber. Vielleicht kommen sie das ein oder andere Mal in Gottesdienst, hören das ein oder andere und gehen doch wieder vorüber. Menschen, die sehnen nach etwas, aber von irgendwas vielleicht abgestoßen werden, von diesem oder jenem und doch wieder vorbeigehen, vorübergehen. Auch sie spotten und lästern, schütteln ihre Köpfe, sowas Seltsames. Kannst mal sehen, was aus den frommen Leuten wird. Große Worte aus seinem Mund, aber dann schau dir an, wo er bleibt. Merkwürdig, merkwürdig, diese Frommen. Der römische Soldat, der Hauptmann. Sicher, es war im Römischen Reich mittlerweile so eine Frage, was haben wir eigentlich für Götter? Bei den Griechen, bei den Römern, sie hatten Zeus, der sich immer mal wieder in einen jungen Mann verwandelte und irgendwelche griechischen Frauen schwängerte. Bei den Römern der Gott Bacchus, der immer mal wieder betrunken ist. Was sollen wir mit so einem Gott? Poseidon, der irgendwelche Schiffe im Mittelmeer versenkt. Die Frage nach dem, was Griechen und Römer bewegte, war, sind das eigentlich Götter, die Vorbild sind? Zeus und Bacchus und Poseidon und... Es waren viele, die gesagt haben, nein, sowas, da kann ich nicht mehr dran glauben, an sowas. Die sich auf den Weg machten nach etwas anderem, da muss es doch, wenn es einen Gott gibt, muss es doch was anderes geben. Und die sich auf den Weg gemacht hatten und viele davon standen vor den Toren auch des jüdischen Glaubens. Viele sympathisierten mit dem jüdischen Glauben. Mit der Ernsthaftigkeit, mit der die Juden für ihren Glauben eingetreten sind, viele, gerade Intellektuelle sagten, ich kann mir Gott, der Frauen schwängert, nicht vorstellen. Da muss es was anderes geben. Gott ist jemand anders. Offensichtlich nicht umsonst, dass gerade so ein Hauptmann, der Verantwortung hat, offensichtlich mit einem offenen Herzen unter dem Kreuz stand. Er hatte offensichtlich auch mitgekriegt, dass Jesus gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes. Hat er auch bei irgendeiner Predigt mitgehört, verkleidet? Es gibt in der Apostelgeschichte einen weiteren Hauptmann, der von Caesarea aus der italischen Kohorte, also eine extra Einheit, die aus Italien kam, richtige Römer, Zur Ehre dessen, zur Ehre Herodes, der Caesarea als moderne Hafenstadt aufgebaut hat, extra eine Kohorte aus Italien. Und dieser Hauptmann ist ähnlich, hat ein offenes Ohr für das Judentum, für den jüdischen Glauben, lässt sich den Christen Petrus kommen, hört seine Predigt, als ob es mehrere solche Leute gibt, die da offen sind. Vorübergehende, Vorbeigehende, der Hauptmann kriegt es mit. Manchmal geht es uns als Jünger tatsächlich so wie den Jüngern hier unterm Kreuz, wo wir den Eindruck haben, jetzt ist alles kaputt. Alles, worauf wir gehofft haben, ist kaputt gegangen. Und Gott begegnet einem Menschen, den niemand auf dem Schirm hatte. Wir haben den Eindruck, unsere Gemeinde zerbricht und geht kaputt und alles geht durcheinander oder irgend sowas oder mein Leben oder ich habe alles falsch gemacht oder irgend so eine Frage des Zweifels entsteht in unserem Glauben und wir merken, ajaj, da hätte es viel besser laufen müssen. Und jemand bekehrt sich in der gleichen Situation, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Gott handelt in einer Art und Weise, in seiner eigenen Souveränität, die schon interessant ist. Die Jünger stehen kurz vorm Zweifeln. Thomas in ein paar Stunden wird sagen, ich glaube an gar nichts mehr. Und der römische Hauptmann sieht das, was dort geschieht, hat offensichtlich von Jesus so viel mitgekriegt, dass er das vergleichen kann. Er hat gesagt, er ist der Sohn Gottes und er scheint wirklich der Sohn Gottes zu sein. Der Mann kommt zum Glauben. Gott handelt auf eine Art und Weise, die wir manchmal nicht einordnen können. Und er tut es trotzdem. Die manchmal nicht logisch ist, die nicht auf Erfolgskurs ist. Das ist ja hier keine Situation, die besonders erfolgreich wäre. Keine Evangelisation, wo Hunderte zum Glauben kommen. Sondern ganz im Gegenteil, die Kernmannschaft fängt an zu zweifeln. Dann kommen Menschen zum Glauben. Gott die Situation anzubefehlen, das lohnt sich. Auch wenn ich selber nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Wenn ich selber die Dinge nicht sinnvoll zusammenkriege und fragen muss, Herr, warum musste das denn sein? Dein Messias am Kreuz, warum denn sowas? Und so ein Hauptmann, der kommt gerade deshalb zum Glauben. Und er ist laut Bibel nicht der Einzige. Gott schenkt einen neuen Bund. Gott schenkt einen neuen Bund in seiner Art und Weise, in seiner Art und Weise. Und so wie wir ihn feiern, macht es deutlich, dass dieser Bund nicht über den Kopf geht, bestenfalls über den Kopf, weil da der Mund ist, dass man es in sich aufnehmen kann, essen und trinken kann, schmecken kann, aber nicht verstehen kann, auch gar nicht verstehen muss. Niemand kommt in den Himmel, weil er Gott versteht, sondern weil wir ihm glauben und weil wir spüren, dass das, was da geschieht oder geschehen ist am Kreuz von Golgatha, Dinge bewegt. Der Vorhang im Tempel zerreißt von oben bis unten. In ein paar Jahren wird der ganze Tempel zerstört werden. Gott beendet auf seine Art und Weise den alten Bund. Der Tempel, der das Allerheiligste da, wo Versöhnung geschieht, zerreißt, öffnet. Der Tempel, wo der alte Bund gefeiert wird, wird in ein paar Jahren Geschichte sein, bis heute nicht wieder aufgebaut. Gott handelt auf seine Art und Weise. Es ist sinnvoll, es ist logisch, sich diesem Gott anzuvertrauen, der diese Welt in seiner Hand hält, auch wenn wir sie nicht immer verstehen. Lasst uns miteinander beten. Lasst uns die Ehre geben dem Gott, der seinen Sohn für uns gegeben hat und den Preis für uns gezahlt hat, für mich, für dich. Wer betet? dass du für uns alles gibst und gegeben hast. Hab Dank, Herr, dass du diesen Weg angenommen hast, ganz und gar. Und hab Dank, Herr, dass du den Weg gegangen bist, trotz der Zweifel der Jünger. Hab Dank, dass wir dich verherrlichen dürfen, dich preisen dürfen und dass wir als Gemeinde mit der Feier des Abendmahls auch darauf hinweisen dürfen, dass du auferstanden bist und wiederkommen wirst. Hab Dank, Herr, dass wir zu dir gehören und dass du uns als deine Jünger und deine Nachfolger annimmst und angenommen hast und führst und leitest. Wir geben dir die Ehre, Herr, über diesen Tag, über Karfreitag, über der Erlösung, die du gegeben hast. Amen. Amen.